Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Also wir sind wieder zurück. Geistzeit. Und wir haben ein neues Dossier eröffnet, eine neue Staffel. Und die heißt, gibt's was Neues von Gott? Gibt's was Neues von dir, Thorsten Dietz?
Nee, von mir gibt's nichts Neues. Ich freue mich über den Start unserer ersten Staffel. Es haben so viele geschrieben und reagiert. Wir hören da gleich noch mehr von. Aber freue mich auch über einen Gast, den wir heute haben.
Ja, den können wir jetzt schon mal gerade vorstellen. Manuel Schmid wird heute bei uns sein. Herzlich willkommen, Manuel.
Ja, hallo allerseits. Es ist mir eine große Ehre, dass ihr mich wieder in die heiligen Hallen des Geistzeitstudios mit aufgenommen habt.
Ja, come on, chill, chill.
Nur deswegen haben wir diese Reihe gemacht, um dich mal wieder einladen zu können.
Ach hier, ne? So.
Ja, sehr geil.
Ja, genug um den Bart hier jetzt geschmiert, den wir ja alle nicht haben. In der Tat, wir hatten euch, liebe HörerInnen, aufgefordert, mitzudenken, mitzumachen, Vorschläge zu machen. Und da ist tatsächlich auch einiges gekommen. Versprechen werden wir nichts, aber wir nehmen es ernst und gucken, was möglich ist. Also so ein paar Reaktionen, die kamen, haben wir mal ausgesucht und wollten einfach euch das zurückspielen. Einige haben geschrieben, gönnt euch ruhig auch mal Leute, die wirklich anderer Meinung sind als ihr. Also die Vorschläge sind, ladet mal einen Atheisten, eine Atheistin ein oder humanistische Satanisten oder einen wirklich konservativen, evangelikalen Theologen, der euch mal ordentlich die Meinung geigt oder einen Katholiken oder so. Ja, wir geben es zu, Thorsten und ich. Wir sind oft so harmonisch unterwegs und vielleicht könnte es ja ab und zu auch mal peppiger und ein bisschen kontroverser werden. Schauen wir mal, Thorsten, oder?
Ja, wir gucken mal. Aber es fehlt in der Welt auch nicht an hart, aber unfair Programmen. Also wir gucken mal,
genau,
was da möglich ist.
Genau, finden wir auch. Ja. Eine Hörerin schreibt, das hat mich echt berührt. Ihr sagt ja auch, dass ihr noch an Gott glaubt, weil der Gott, an den ihr heute glaubt, nicht mehr so ganz der ist, an den ihr mal geglaubt habt. Die Gedanken, die Ideen und Ansätze, die ihr teilt, ermutigen mich unglaublich, auch nicht aufzugeben. Ihr könnt wirklich nicht wissen, was mir euer Podcast und euer Erzählen bedeuten. Das finde ich schön, wenn Menschen sich auch so melden und uns das zurückspielen. Dafür sind wir eigentlich ganz stark auch angetreten, dass wir da miteinander uns in die Freiheit und in die Weite glauben. Hat mich ermutigt.
Mhm. Ja, und es gab einige solche Reaktionen. Eine andere Person schreibt, ich höre gerade euren Podcast und weine leise vor mich hin. Ich fühle mich gesehen, gedeutet und verbunden. Gerade die Schilderung von eurem eigenen brüchigen Glauben treffen mich. Ja, auch das berührt uns auch, weil es ist in der Welt nun mal so. Gott ist auch eine sehr persönliche Frage. Und man kann immer sich in irgendwelche Theologien und Theorien und in irgendwas flüchten. Und am Ende ist es aber etwas, wo wir selbst sehr zerbrechlich sind. Woran halten wir uns fest? Worauf vertrauen wir? Das denkt man nicht einfach mal sich so aus oder so. Und das anzuregen, das ist uns tatsächlich ein Anliegen, auf dieser Ebene immer wieder zu kommen.
Also ihr Lieben, oder vielleicht seid ihr gar nicht so lieb, wie ich jetzt gesagt habe, lasst uns miteinander unterwegs sein. Und nochmal der Hinweis auf fokustheologie.ch. findet ihr eben ein Dossier. Und dieses Dossier trägt den Titel Gibt's was Neues von Gott? Ein Teil dieses Dossiers ist diese Podcast-Staffel, wo wir heute die zweite Folge machen. Aber dieses Dossier ist noch viel, viel mehr. Da wird es in den nächsten Wochen und Monaten andere Beiträge noch geben, neben Podcast. Schaut euch das also unbedingt an und lasst uns das, wir nennen diese Dossiers übrigens Stoffwelten und finden, das wollen wir gemeinsam stricken. Hat schon ganz gut angefangen, das mit euch, unseren ZuhörerInnen zu stricken. Heute stricken wir etwas mit demjenigen, ich sag jetzt mal, er ist so etwas wie der Mr. offene Theismus im deutschsprachigen Raum, weil Manuel, du hast dich seit deiner Doktorarbeit mit dieser Erneuerungsbewegung offener Theismus beschäftigt, mit ihren Versuchen, Gott und auch das Weltverhältnis Gottes, unser Verhältnis zu Gott nochmal neu zu denken. Deshalb klasse, dass du heute mitmachst und uns eine theologische Erneuerungsbewegung näher bringst, die wirklich mit dem Anspruch auch aufgetreten ist, ja, da es gibt was Neues von Gott zu sagen. Würdest du dich selbst als offenen Theisten bezeichnen?
Nein, oder zumindest nicht vorbehaltlos. Ich habe mich zwar jetzt bald, ja, 15 oder 20 Jahre schon mit der Bewegung beschäftigt und natürlich auch mit verwandten Bewegungen, Prozesstheologie, relationale Theismen überhaupt. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen in diesem Podcast. Aber ich habe mich eigentlich, soweit ich mich erinnere, nie selber als offenen Theisten bezeichnet, bin aber immer wieder eingeladen worden als Vertreter, als deutschsprachiger Vertreter des offenen Theismus, weil das passiert einem noch schnell, wenn man sich mit etwas eingehend befasst und etwas eine theologische Bewegung erforscht, dass man dann mit diesen Positionen identifiziert wird und die Leute denken, der glaubt das alles auch wirklich selber und ganz persönlich. Natürlich kann man sagen, ich hätte mich nicht so lange mit dieser Bewegung auseinandergesetzt und diesen Gedanken, wenn ich davon nicht auch fasziniert gewesen wäre, wenn ich nicht die Überzeugung gehabt hätte, da gibt's irgendwie was zu holen. Also sonst ist es ja wirklich ganz, ganz mühsam, wenn man über etwas schreiben muss, das einen nicht wirklich packt und nicht wirklich fasziniert. Aber ich kaufe das jetzt nicht alles vorbehaltlos mit ein. Das ist ja auch der sogenannte offene Theismus, im Englischen Open Theism, ist ja eine spezifisch amerikanisch-evangelikale Erscheinung. Und die lässt sich auch nicht einfach so völlig neu kontextualisieren und jetzt in unseren Breitengraden, dass vieles passt da dann auch nicht wirklich. Also man muss das nochmal neu denken. Ja.
Ich würde am liebsten mal direkt in die Vollen gehen, bevor hier weiter solche Wörter fallen wie Theismen und Metaphysik und Posttheismus und offener Theismus. Also wer offener Theismus sagt, muss ja irgendwie auch eine Ahnung von dem haben, was Theismus ist. Ich hätte jetzt Lust einzusteigen, dass wir gemeinsam versuchen mal zu klären, was ist denn eigentlich gemeint mit Theismus? Manu, magst du mal starten und dann spielen wir noch verschiedene Dinge vielleicht ein?
Also ich kann es versuchen. Die Begriffe sind ja immer auch sehr schillernd und werden von ganz unterschiedlichen Menschen in Anspruch genommen. Aber grundsätzlich ist Theismus ja ein Begriff aus der neuzeitlichen Religionswissenschaft oder Religionsphilosophie und man hat versucht, damit eigentlich so den größten gemeinsamen Nenner irgendwie zu beschreiben von Menschen, die irgendwie an einen personalen Gott glauben oder auch an mehrere, die oder der ins Geschehen dieser Welt eingreift oder in der Geschichte der Menschheit mitmischt. Und das hat man gefasst unter dem Begriff Theismus. Das ist nicht spezifisch christlich gemeint. Und man hat dann diesen Begriff auch entwickelt im Gegenüber zum Atheismus, zu Menschen, die an keinen Gott glauben, und zum Beispiel zum Deismus, zur Überzeugung, dass es zwar einen Gott gibt, der auch irgendwie das Universum angestoßen hat, aber sich eigentlich zurückgezogen hat oder mit dem Geschehen dieser Welt nicht in Verbindung steht. Und dann hat man Theismus dann weiter aufgedröselt. Das sind Begriffe, die doch bei vielen auch angekommen sind inzwischen. Also man spricht dann von Monotheismus, wenn man Menschen meint, die ganz bewusst nur an einen Gott glauben. Man spricht von Polytheismus, wenn Menschen an mehrere Götter glauben. Und so hat man das dann weiter aufgedröselt. Aber Theismus, würde ich jetzt im allgemeinsten Sinne sagen, ist der Glaube an einen personalen Gott, der an unserer Geschichte in irgendeiner Weise beteiligt ist.
Thorsten, wie geht's dir mit dem Theismus?
Ja, wir hatten eine fast streitbare Vorbesprechung, die hätte man eigentlich aufnehmen müssen. Also ich fand es jetzt so witzig, dass der Wunsch nach mehr Krawalle war. Ich glaube, wir könnten auch richtig krawallig werden heute. Aber wir sind auch so Gemütsmenschen, wir werden das mal gucken. Man kann Theismus sehr unterschiedlich definieren. Und ich glaube, was Manuel jetzt gesagt hat, das ist wirklich die Basis der Basis, ne? Das ist das Grundlegende. Also Theismus ist irgendwie an Gott glauben. Ich denke, eine wichtige Unterscheidung ist, meinen wir Gottesglaube als Praxis, als Frömmigkeit, als Beziehung, so und dann kannst du sagen, ja, und die meisten Juden und Jüdinnen, Muslime, Christinnen sind Theisten, glauben an Gott, das ist selbstverständlich. Oder geht es um die Gotteslehre? Geht es um Denken über Gott? Geht es um eine Darstellung, wer und was Gott ist? Und mit der Entstehung des Begriffs Theismus im 17. Jahrhundert war schon noch so ein Anspruch verbunden, einen metaphysischen Theismus zu entwickeln, also eine philosophische Theorie, dass Gott ist und was Gott ist. Und zwar so, dass das logisch und zusammenstimmt, alles erklärt wird. So dass man sagt, das ist vernünftige Grundlage von Welt und Wirklichkeit und dies und das. Im Christentum gibt's dann ein paar besondere Zusätze wie Trinität und Inkarnation und so weiter. Das ist die christliche Variation. Judentum und Islam ist ein bisschen anders. Und das ist etwas, was im 18. Jahrhundert in eine große Krise kommt. Und da geht es im Grunde komplett auseinander. Es gibt große Teile der Theologie, die sagen, der metaphysische Theismus stirbt eigentlich im 18. Jahrhundert und die meisten evangelischen Theologien versuchen danach irgendwie ganz anders weiterzumachen, eben nicht so metaphysisch, begründend, beweisförmig. Es gibt bis heute aber eben auch noch viele Bewegungen, gerade auch USA oder in Teilen der katholischen Theologie, wo der Anspruch, rational erklären zu können, dass Gott ist und was Gott ist und dass es alles logisch zusammenpasst, irgendwie noch aufrechterhalten wird. Und das ist ein kompliziertes Spannungsfeld.
Ja, ja, man muss vielleicht auch sagen, wenn man ein bisschen reinzoomt, dann werden die Dinge schnell sehr viel komplizierter und sehr viel komplexer. Also sogar bei dem, was man christlichen oder jüdischen Monotheismus nennt, wenn man da ein bisschen wenn man im Christentum ranzoomt, ist man plötzlich bei der Trinität und fragt sich dann, inwiefern das jetzt noch wirklich in einem ganz steilen Sinne monotheistisch ist. Und im israelitischen Glauben, in der biblischen, hebräischen Bibelüberlieferung, da merkt man dann bald, dass auf weiten Strecken die Leute gar nicht nur an einen Gott geglaubt haben, sondern zumindest sie haben an einen Gott geglaubt, aber sie haben geglaubt, dass es noch viele andere Götter gibt. Sie haben nur einen verehrt. Das ist dann eher, man hat dann Monolatrie oder Henotheismus oder so gesagt. Also es wird dann, wenn man ein bisschen reinzoomt, wird's feinkörniger und man merkt, dass dieser Überbegriff des Theismus dann doch zu grob geschnitzt ist, um die religiösen Verhältnisse und die auch das Denken über Gott wirklich so auf einen Nenner zu bringen.
Das wäre natürlich jetzt echt eine Riesengeschichte, das aufzurollen. Was ist Metaphysik, eben dieser Versuch auf der Basis der Welterfahrungen, die wir machen, sich die Prinzipien und die Fundamente, nach denen die Welt funktioniert, irgendwie zu erschließen. Also was ist nochmal über oder auch geheimnisvoll hinter der Physik, hinter der Welt, so wie wir sie wahrnehmen. Wie verbindet man dann in einem philosophischen Theismus eben genau das mit Gott als dem Urheber, als dem Grundprinzip und so weiter und so fort? Und wie entwickelt sich das dann, wenn man die jüdisch-christliche Tradition mit dazu nimmt, entsteht dann ein personaler Theismus und so weiter und so fort? Können wir jetzt nicht machen. Ich fand die Zutatenliste, so nennt er das, Hartmut von Sass in seinem Buch Atheistisch Glauben, fand ich für mich sehr, ja, nützlich, übersichtlich. Er sagt, Theismus geht davon aus, dass Gott eine Art Person ist, die denkt und will und fühlt, körperlos, rein geistig, also das wäre Personalismus, Theismus geht davon aus, Gott ist ein transzendentes Wesen, also jenseits von Zeit und Raum. Und er ist außerhalb dieser Welt, aber er herrscht über die Welt. Das wäre Supranaturalismus. Gott ist in sich selbst ein vollkommenes Wesen, also das wäre Perfektibilismus. Und Gott ist gegenüber allem, was außerhalb von ihm ist, vollkommen frei und souverän. Also er ist autark, Autarkismus. Und Gott als Schöpfer und Erhalter wird hier geglaubt, er steht in einem aktiven Verhältnis zur Welt. Er wirkt an ihr, handelt in ihr und daraus ergibt sich dann auch das, was das ist überhaupt etwas gibt, was nicht Gott ist, also eine Schöpfung, und daraus ergibt sich auch, wie sie beschaffen ist. Da sagt er, das sind so die Zutaten zum Theismus. Und die spannende Frage wäre ja jetzt, what's the problem? Also wieso entsteht jetzt eine Bewegung, die sich die sich offener Theismus nennt. Ja. War diese Abgrenzung, diese Ergänzung irgendwie nötig? Dem würde ich jetzt gerne auf die Schliche kommen. Manu, was ist da passiert? Mhm. Wieso entsteht dann so etwas, was sich selbst offener Theismus nennt? Wovon grenzen die sich ab?
Ja, also zuerst muss man vielleicht sagen, der offene Theismus ist natürlich nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern greift Motive anderer Bewegungen auf und greift auch so diese Intuition, dieses Gefühl auf, diese Überzeugung. Nee, also so wie man das bisher gestrickt hat, dieser überkommene Gottesbegriff, der ist irgendwie, der hat seine Halbwertszeit überschritten. Der dockt nicht mehr an der Erfahrung der Menschen. Der hat sich irgendwie totgelaufen. Und vielleicht muss man da auch diese Zutatenliste, die du jetzt gebracht hast, die finde ich sehr, sehr treffend für den Überbegriff Theismus. Vielleicht muss man das noch eine Runde weiter drehen oder ein bisschen verschärfen. Das hat ja bei den offenen Theisten, das sind ja jetzt nicht eigentlich, das sind keine reinen Schreibtischtäter. Die Hauptvertreter des offenen Theismus sind fast alle auch pastoral tätig gewesen, haben gepredigt in Gemeinden, haben ein großes Interesse an der Christenheit, an der Nachfolge Jesu gehabt und so. Das sind Leute, die auch in Berührung gewesen sind mit Gemeinde, mit Kirche, mit Frömmigkeit im amerikanischen und besonders im amerikanischen evangelikalen Raum. Und was ihnen als Theismus begegnet ist, ist quasi nochmal eine zugespitzte Version dessen, was du jetzt beschrieben hast und auch was du Thorsten vorhin umrissen hast. Die sind eigentlich auf, die meisten Vertreter des offenen Theismus sind in einem sehr neokalvinistischen Milieu aufgewachsen oder damit im Studium in Berührung gekommen. Das war in den 60er, 70er, 80er Jahren, da haben die ihre theologischen Studien gemacht und in dieser Zeit gab es einen richtig regelrechten Siegeszug einer sehr, sehr konservativen und deterministischen Form des Calvinismus an den theologischen Einrichtungen. Die Southern Baptists wurden eingenommen von dieser Art der Theologie und die waren eben, sage jetzt mal, theistisch drauf, aber auf Steroiden. Also die haben die Allmacht Gottes, die Allwirksamkeit Gottes, haben die festgehalten und waren überzeugt, kein Atom in diesem Universum kann seine Position ändern, ohne dass Gott das vor Grundlegung der Welt so vorherbestimmt und herbeigeführt hat. Alles geht auf den minutiösen Plan Gottes zurück. Es gibt keine Freiheit im libertarischen Sinn. Es gibt keine Selbstwirksamkeit des Menschen, die nicht noch einmal eingenommen ist von der unnachgiebigen Kontrolle Gottes. Und mit diesem Denken sind diese frühen Vertreter des offenen Theismus quasi in Berührung gekommen oder sogar aufgewachsen. Und sie haben live und in Farbe erlebt, wie Menschen mit einer solchen Theologie auch verkümmert sind, wie das Menschen irgendwie nicht ermächtigt, nicht freigesetzt hat, wie sie auch nicht klargekommen sind. Manche haben auch ganz tragische Leiterfahrungen gemacht, diese Vertreter des offenen Theismus, und gemerkt, wie wenig ihnen es ihnen weitergeholfen hat oder wie viele kognitiven Dissonanzen es bei ihnen erzeugt hat, dass jetzt dieser Todesfall irgendwie zum wunderbaren Plan des liebenden Gottes dazugehören soll und dass sie sich diesem Gott anvertrauen sollen, der ihnen diesen geliebten Menschen genommen hat und so weiter. Und die haben das nicht mehr gebacken gekriegt und sind dann eigentlich zuerst jeder so auf seinem eigenen Weg, die haben sich anfangs gar nicht gekannt, auf seinem eigenen Weg haben die, weil sie stramme Evangelikale waren, natürlich back to the roots, zurück zur Bibel, haben sie die biblischen Schriften gelesen, haben gemerkt, da kommt ihnen aber doch ein Gott entgegen, der gar nicht den Eindruck macht, als hätte er alles minutiös vorgeplant, sondern der vielmehr den Eindruck macht, als würde er sich auf ein Abenteuer mit dem Menschen einlassen, wo ganz viele Enttäuschungen und ganz viele Überraschungen auch für Gott mit zum Spiel gehören und wo er reagiert auf Dinge, die Menschen tun, wo er interagiert mit den Menschen, wo er in Sackgassen läuft mit dem Volk Israel und dann neue Auswege sucht, wo er Dinge ankündigt und sie nicht halten kann, weil die Menschen sich nicht seinen Erwartungen gemäß verhalten, und dann strickt er einen neuen Plan und so weiter. Und dann sind die auf die Spur gekommen eines abenteuerlichen Gottes und haben diesen offenen Theismus gestrickt, eigentlich als Gegenentwurf zu einem ganz, ganz explizit deterministischen, strengen Theismus, und haben gefunden, nee, da muss man etwas entgegensetzen. Und der offene Theismus war ihr Versuch, diesem auch sehr steilen deterministischen Theismus, mit dem sie in Berührung gekommen sind, eine viel offenere, freiere, abenteuerlichere, auch auf partnerschaftliches Miteinander Gottes und des Menschen angelegte Form des Theismus entgegenzusetzen.
Könnte man sagen, es ist der Versuch, den Theismus zu retten?
Ja, das kann man schon sagen, weil im offenen Theismus keiner der Vertreter auf die Idee gekommen wäre, quasi den Theismus an sich zu verabschieden oder auch nicht den Anspruch. Thorsten, du hast das vorhin gesagt, dass du noch viel stärker mit dem Begriff des Theismus den Versuch auch verbindest, den Gottesglauben rational, einsichtig oder sogar beweisbar zu machen. Und etwas davon spürt man bei den offenen Theisten nach wie vor. Also es ist nicht so, dass sie sagen, ja, dieser alte theistische Gott, der hat sich überholt und man muss jetzt auf jeden Versuch der rationalen Begründung Gottes ganz verzichten, sondern sie hätten dann eher gesagt, nein, nein, man muss es eben rational richtig begründen. Man muss quasi das Richtige, den richtigen Theismus, muss man dem alten, sie haben auch dann gesagt, dem klassischen Theismus entgegensetzen. Und an dieser Stelle vollziehen sie natürlich eine Bewegung, die die Prozesstheologie schon präfiguriert hat. Also in der Prozesstheologie ist schon Jahrzehnte vorher eigentlich, die ist mit dem Anspruch aufgetreten, die Prozesstheologie zumindest, mit dem Anspruch, dem alten klassischen Theismus einen, sie haben das dann neoklassischen Theismus genannt, entgegenzusetzen. Und da war auch noch die Überzeugung ganz klar mit verbaut, jetzt so auf die alte Weise ging es nicht, aber jetzt versuchen wir es richtig zu machen. So.
Ich finde es halt deshalb, diese Einordnung insgesamt für mich und vermutlich auch für ganz viele, die das hier hören, wichtig, dass man eben mithört. Also es sind immer noch Menschen, die am Theismus festhalten wollen, die aber Modifikationen vornehmen, die Modifikationen auch an der Gottesvorstellung vornehmen. Was haltet ihr davon, wenn wir das mal an konkreten Beispielen durchspielen jetzt? Oder was denkt ihr? Das war ja ein bisschen jetzt noch so abstrakt. Also wir könnten ja mal jetzt einsteigen in so konkrete Erneuerungsvorschläge, die sie gemacht haben, wo sie auftreten und sagen, es gibt was Neues von Gott.
Weil ich da schon wenigstens mal zwischenwerfen würde, so mein Fremdeln über diese ganze theistische Welt. Ich komme ja aus theologischen Traditionen, wo man an Reformation und an Karl Barth und an die Aufklärung und so weiter andockt. Wo man im Grunde sagen würde, im 18. Jahrhundert hat sich irgendwo gezeigt, diese Idee, Gott logisch zusammenstimmt, metaphysisch zu denken, scheitert eigentlich am Problem des Leidens. So, man kriegt's im Grunde nicht hin, wenn man diesen steilen Anspruch hat, Gott logisch zu begründen und logisch zusammenstimmen zu denken, ist es beim besten Willen nicht möglich, seine Allmacht und seine Allwissenheit und seine Allwirksamkeit wirklich zusammenzudenken mit dem, was an Grausamen und Brutalem und Schmerzhaften und Verstörendem so passiert. So, und die Folge dieser Spannung ist ja nicht, dass man sofort aufhört zu glauben. Also es gibt's auch. Du kannst atheistisch aussteigen und sagen, Gott an sich ist eine schlimme Idee, ein böser Gedanke, werde gottlos und du bist glücklich. Es gibt halt auch viele Formen, die sagen, wir wissen, wir können Gott weder beweisen, noch begründen, noch erklären, noch verteidigen. Wir halten an einem Gottesglauben fest, wissen aber, die Frage der Theodizee des Leidens, warum Gott Leid zulässt, ist für uns gar nicht mehr zu begründen, nicht zu systematisieren, nicht in den Griff zu kriegen. Da komme ich eigentlich her, sodass ich im Grunde also nicht Theist bin im Sinne des metaphysischen Theismus, der es in sein System kriegt, aber Theist bleibe im Sinne, ich glaube an Gott, ich weiß aber auch, was ich nicht erklären kann, wo ich im Grunde auch nur klagen und seufzen und hoffen kann, aber ich krieg's überhaupt nicht mehr in ein System. Mhm. So, und da sind die aber schon der Meinung, nee, der Theismus ist zu retten. Also wir können Gott zusammendenken mit allem Schrecklichen und Grausamen dieser Welt. Wir müssen aber die alte theistische Logik, wir müssen da ein paar Modifikationen anbringen.
Mhm. Ja. Das finde ich jetzt, also eben, das können wir nicht zu Ende diskutieren, aber ich finde das wichtig, dass dieser Unterschied deutlich wird. Die einen sagen jetzt am Beispiel der Erfahrung des Leides, nein, also wir machen sozusagen weiter eine Apologetik Gottes, also eine Theodizee. Wir versuchen in der Gottesvorstellung bestimmte Dinge anders und neu zu denken, um Gott, die Tatsache, dass er ist und auch wie er ist, und das versuchen wir jetzt so zu stricken, dass wir da weiterkommen und irgendwie doch Antworten geben auf die Frage, woher das Leid, warum und so weiter und so fort. Und andere sagen, nein, dieses Unternehmen machen wir nicht weiter. Wir halten an Gott fest, aber wir setzen unsere Hoffnung nicht mehr auf eine rationale, für alle Menschen zu allen Zeiten unter allen Umständen gültige Lehre von Gott, die dann erstmal feststeht, die ihn eben dann metaphysisch erklärt, und darauf docken wir dann oder pappen wir dann nochmal das spezifisch Christliche an, dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist und alles, was da zu sagen gibt, sondern die machen eben anders weiter. Jetzt lass uns zurückschwenken zum offenen Theismus. Manuel, was sind jetzt, gib mal ein paar Beispiele für Erneuerungen, diese, wir können es ja jetzt sagen, diese für das Leid der Welt sensiblen Modifikationen hinsichtlich dieser Eigenschaften, die man in einem theistischen Gottesglauben ja so hochhält. Dass man sagt, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist allgütig, Gott ist ewig und so weiter und so fort. Also das Problem ist ja, man kriegt diese Geschichten nicht mit der Erfahrung des Leides zusammen. Jetzt setzen die sich hin und sagen, doch, das versuchen wir nochmal neu. Man muss das nur ein bisschen anders denken.
Ja, also gerne. Und ich glaube, das ist aber auch dann wirklich die Gemeinsamkeit mit dem, was du, Thorsten, vorhin beschrieben hast als Weg der evangelischen Theologie, auch im 20. Jahrhundert, auch gerade in Auseinandersetzung mit den Gräueln von Auschwitz, mit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist die Gemeinsamkeit, dass eigentlich die Frage nach dem nach dem Leiden und nach der Plausibilisierung Gottes oder der überhaupt der Möglichkeit des Gottesglaubens angesichts menschlichen Leidens. Das ist die Gemeinsamkeit, die in der evangelischen Theologie Menschen umgetrieben hat und die auch die offenen Theisten umtreibt. Und das ist auch, was die Prozesstheologie zumindest jetzt seit John Cobb und David Griffin, die hat das auch schon bewegt. Also die haben auch schon prozesstheologische Theodizee gemacht und versucht zu erklären, wie man Gott und das Leiden zusammendenken kann. Der Anspruch ist jetzt im Unterschied vielleicht zu dem Weg, den du beschrieben hast, Thorsten, obwohl man sich dann schon noch unterhalten könnte, wie groß, wie fundamental die Unterschiede wirklich sind. Aber der Anspruch ist natürlich bei der Prozesstheologie und beim offenen Theismus, wir können das besser stricken. Man kann das zusammendenken, aber man muss sich von bestimmten überkommenen klassisch theistischen Grundannahmen verabschieden. Man muss bestimmte Gottesattribute, du hast vorhin gesagt, Allmacht und Allwissenheit, das sind natürlich die Evergreens, das sind natürlich die Attribute auch für deren Modifikation die offenen Theisten am meisten Kritik eingesteckt haben. Also man kann natürlich sagen, ja, wir halten am Bekenntnis zur Allmacht fest, was die offenen Theisten tun. Wir halten fest am Bekenntnis zur Allmacht Gottes, aber man muss die Allmacht Gottes völlig anders denken. Man kann die nicht denken als alles bestimmende Wirklichkeit. Man kann die nicht denken als ein deterministisches Vorherbestimmen aller Ereignisse der Weltgeschichte. Man muss die denken als eine ermächtigende Form der Allmacht. Letztlich als eine Allmacht der Liebe Gottes. Also bei den offenen Theisten läuft ganz vieles über diesen Grundgedanken, über diese Totalbestimmung Gottes als Liebe. Das ist das Höchste und das Tiefste und das Umfassendste, was es über Gott zu sagen gibt nach Überzeugung der offenen Theisten. Gott ist Liebe. Und wenn Gott Liebe ist, dann muss auch seine Allmacht, kann nicht eine Gegenthese zur Liebe Gottes sein, kann auch nicht ein ausgleichendes Moment sein zur Liebe Gottes, sondern muss eigentlich eine Funktion der Liebe Gottes sein. Also Gottes Allmacht ist die Allmacht der Liebe und Liebe zwingt nicht und drängt nicht, sondern versucht zu gewinnen, versucht die Eigenmächtigkeit und Selbstbestimmung des anderen nicht einfach gewaltsam zu übergehen. Und so versuchen sie dann, die Allmacht Gottes neu zu denken, dass eben auch Dinge vorkommen können in dieser Welt und in der Menschheitsgeschichte, die Gottes Willen und Gottes Absichten zutiefst zuwiderlaufen und die er aber doch nicht gewaltsam unterbindet, weil er diese Schöpfung von Anfang an als Schöpfung der Liebe, als Produkt der Liebe Gottes quasi hervorgebracht hat, um eine liebende Beziehung zu den Geschöpfen zu pflegen. Und das schließt eine Eigendynamik, einen Freiheitsraum ein, der auch missbraucht werden kann zum Missfallen Gottes. So. Also so versucht man dann eben auch Leiterfahrungen, die würden dann sagen, vieles Leid dieser Welt, mindestens das sogenannte moralische Übel, also die Leiden, die auf böse Absichten und Handlungen von Menschen zurückzuführen sind, das ist kompatibel mit der Allmacht Gottes, weil Gott eben eine offene Geschichte mit dem Menschen schreibt. So versucht man, dieses Attribut neu zu fassen. Ja.
Das heißt also, der Gedanke der Liebe Gottes ist die Basis, sodass man dann schon jetzt im Akt der Erschaffung der Welt ansetzt und sagt, Gott hat die Welt aus Liebe erschaffen. Mhm. Liebe hört auf, Liebe zu sein, wenn sie das Gegenüber irgendwie zwingt, manipuliert oder hintergeht, sondern Liebe setzt auf Freiheit. Liebe ist immer eine freisetzende, eine ermächtigende Macht. Und deshalb würde Gott sich selbst in dem, was er ist und in dem, wie er sich in diesem Verhältnis, das er frei gewählt hat, aus Liebe zu der Welt und den Menschen, er würde sich selber untreu werden, wenn er immer dann, wenn etwas, was was nun authentischer Ausdruck dieser Freiheit ist, wenn er das sozusagen in seine Allmacht übergehen oder so eine Art Sicherheitsmechanismus einbauen würde. Das wäre eine Erklärung dafür, dass man sagt, es deutet vieles darauf hin, dass ein Gott, der Liebe ist, sich entschieden hat, eine Welt zu erschaffen, in der ein freies Spiel der Kräfte herrscht, sowohl in der außermenschlichen Schöpfung wie auch natürlich moralisches Übel bei den Menschen, was sich dann eben in Übeln und in Leid und so weiter ausdrückt. So, ja. Das wäre so die grobe Geschichte.
Ja. Und das Problem, also ich war ja auch mal Atheist, ne? Aus der Sicht würde ich sagen, da habt ihr aber einen Kampf vor euch. Wenn wir das zusammendenken wollen, Gott ist absolut Liebe und Gott ist absolut Macht. Wie kriegt man das zusammen mit den Übeln dieser Welt? So moralische Übel, wenn wir uns untereinander eine Ohrfeige geben oder so, dann können wir nicht sagen, ja Gott war schuld oder so. Und dann sagen wir sind schuld. Aber das Ausmaß an moralischem Übel, das ist ja doch das Problem. Jemand, der entführt wird, gefoltert, vergewaltigt, jahrelang gefangen halten, dem dann zu sagen, weißt du, das muss so sein, weil Gott gibt einfach auch Freiheit fürs Böse, würde ich sagen, das ist eine scheiß Versuchsanordnung. Vor allem, wenn derselbe Gott offenbar ständig Leute heilt von Schnupfen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, greift ständig ein, ständig hilft er, es werden keine Geiseln freigebetet. Es werden keine Kriege weggebetet. Was ist das für ein Missverhältnis? Ne? Also das allein und physische Übel, da hört es dann irgendwie doch auf. Menschen, die mit seltenen Krankheiten, Erbkrankheiten ein Leben voller Schmerzen haben, voller Entbehrung. Es zerbrechen viele Menschen auch einfach an Schmerz und nicht mehr können. Und warum und wofür? Und dann zu sagen, ja, weißt du, das ist alles Folge des Sündenfalls. Ne? Wegen Adam und Eva. Also Gott war so sauer. Deswegen hat Gott einfach viele Übel in dieser Welt gepumpt, die Schmerzen grausamer gemacht, furchtbare Krankheiten und so weiter. Die atheistische Lösung ist, die einzige Entschuldigung Gottes ist, dass er nicht existiert. Dann ist an der Stelle gut. Dann ist die Welt halt hart. Sie ist hart und man ist einfach glücklich, wenn man überhaupt existiert und es gerade nicht so wehtut. Wenn man aus dem Problem raus will, muss man entweder sagen, Gott kann auch nicht alles. Jason Liesenthal, herzliche Grüße. Also wir müssen die Allmacht depotenzieren oder wir müssen sagen, naja, Gott ist auch kein Humanist. Absolut lieb ist er auch nicht. Der hyperkalvinistische Gott ist auch Liebe für seine Darlings, für seine Lieblingskinder. Andere hasst er mit gutem Gewissen. So, und da musst du irgendwann dran arbeiten. Entweder Gott ist nicht absolut Liebe oder Gott ist nicht absolut mächtig. Dann kommst du wieder klar. Ja, viel Spaß, ne? Also mein atheistisches Ich hätte gesagt, no, no, never. Und ihr redet euch um Kopf und Kragen, wenn ihr es versucht, Gott zu entschuldigen angesichts dessen, was los ist.
Ja, ich hab's ja auch in unserer heißen Diskussion, die wir vor 2 Stunden oder so geführt haben, hab's ja auch gesagt, eigentlich wird für mich in gewisser Weise das Problem des Leidens an dieser Stelle eben auch noch auf die Spitze getrieben, indem man eben sagen muss, da macht Gott einfach eine gewisse Güterabwägung, ne? Das Gut der Freiheit wiegt bei ihm aufgrund seiner Liebe so schwer, dass er eben da, wo wir es jetzt moralisch für geboten hielten, dass er eben nicht einschreitet. Und da finde ich, könnte man jetzt doch auch kritisch sagen, da ist das Gut der Freiheit auf Seiten der Täter, wiegt bei Gott gewichtiger als die Unversehrtheit und die Freiheit der Opfer zu bewahren. Das finde ich tatsächlich auch schwierig.
Es ist natürlich dann die Frage von woher man dieses Argument einbringt, ob man das jetzt auf jede Einzelsituation dann anwendet und sagt, in dieser quasi, als ob Gott diese Entscheidung immer wieder neu treffen würde und sagen würde, nein, die Freiheit des Vergewaltigers ist mir jetzt mehr wert als die persönliche Integrität der Person, die da drunter leidet oder so. Oder ob man das als grundsätzlich als eine Schöpfung versteht, die Gott mit einer bestimmten Eigendynamik ausgestattet hat. Also diese Strafgeschichte, dass Gott quasi den natürlichen Übel dann auch noch zusätzlich in die Welt setzt, um Menschen das Leben schwer zu machen, das würde jetzt im offenen Theismus niemand stützen. Die halten sich da eher an diese sogenannte Natural Law Defense, die sagt, es braucht quasi zur Entwicklung der Welt, in der wir leben, zur Evolution, zur Entstehung der Arten und so weiter, braucht es eine Schöpfung mit Gesetzmäßigkeiten, die eben auch Irregularitäten und auch leidvolle Ereignisse mit beinhalten. Das lässt sich nicht ausschließen, wenn man nicht in einer komplett anders gelagerten Welt, die wir uns gar nicht denken können, leben möchte. Also die würden das eher so erklären. Aber die offenen Theisten haben sicher einen schwierigeren Stand als die Prozesstheologen und Theologinnen, die dann den Weg ganz gehen und sagen, nee, Gott ist gar nicht allmächtig. Also das ist ja der berühmte Aufsatz von Charles Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes, also die Allmacht Gottes und andere theologische Fehler, wo er der ganzen Idee der Allmacht Gottes eine kräftige Abfuhr erteilt und sich damit quasi den Kopf aus der Schlinge zieht oder Gott den Kopf aus der Schlinge zieht, was auch das Leid der Welt betrifft, weil der kann dann gar nicht anders. Er kann einfach, es ist nicht eine Frage seiner liebenden Allmacht, seines Willens, sondern er kann nicht anders, als diese Schöpfung gewähren zu lassen. Er kann nur locken und werben, aber nicht einseitig eingreifen. Dann hast du dieses Problem, das du beschrieben hast, ja, wie kann er da den Schnupfen des einen heilen und dem anderen einen Parkplatz vor dem Haupteingang besorgen und am anderen Ende irgendwie ein kleines Kind an Krebs sterben lassen und so. Dann hast du das nicht mehr, weil er kann weder noch beeinflussen. So.
Dann ist Gott gerettet, nur wir nicht. Ist ja auch schade.
Genau, ne? Genau. Also da haben offene Theisten einen schweren Stand, weil sie eigentlich versuchen, einen Mittelweg einzuschlagen, der den Begriff der Allmacht noch festhält und versucht, Allmacht von der Liebe Gottes herzudenken. Das ist aber natürlich keine Spezialität des offenen Theismus, sondern das ist praktisch Common Sense auch in der deutschsprachigen evangelischen Theologie. Das hat Pannenberg gemacht, das hat Barth gemacht, das hat Moltmann gemacht, der sowieso dem offenen Theismus eigentlich sehr, sehr nahe kommt. Also der in ganz vielen Grundüberzeugungen eigentlich mit dem offenen Theismus übereinstimmt. Der aber, und das ist mir sympathisch bei Moltmann, dass er versucht, seine Theologie deutlich konsequenter als die offenen Theisten von Jesus Christus und vom Kreuz her irgendwie neu bestimmen zu lassen und sagt, wer Gott ist, das sagt uns nicht irgendein abstraktes Konzept eines klassischen Theismus, eine philosophische Idee des höchsten Wesens, dessen über den hinaus nichts Größeres gedacht werden kann und was auch immer. Das sagen uns nicht irgendwelche metaphysischen Grundsatzerwägungen, sondern wer Gott ist, das lesen wir am Kreuz Jesu Christi selber ab. Und da kommt er ja auf die Idee oder auf diese Rede vom leidenden Gott, von einem mitleidenden Gott, von einem Gott, der selbst gekreuzigt wird und der selbst quasi in die Tiefen des menschlichen Leidens absteigt. Es ist mir sympathischer, diesen Weg zu gehen, als jetzt einfach den alten philosophischen Grundsatzerwägungen des klassischen Theismus neue alternative philosophische Grundsatzerwägungen entgegenzustellen. Aber Moltmann hat sich selber als offenen Theisten bezeichnet. Auf einer Amerikareise hat man ihm quasi diese Bewegung nahegebracht und gesagt, was den offenen Theisten wichtig wäre. Und dann hat er quasi gesagt, wenn das so ist, ich bin ein Berliner, sondern ich bin I am an open theist. Oder? Ob er das in der Tiefe verstanden hat, sei mal noch dahingestellt.
Er war ein sehr netter Mensch. Er konnte sich mit ganz vielen.
Ja, genau. Ja.
Also wir wollen dich ja heute nicht in die Ecke drängen, dass du ein offener Theist bist und das auch verteidigen musst. Und es wird ja auch deutlich, dass du durchaus krasse Anfragen hast. Also helft mir bitte auch bei der Gesprächsführung, ihr zwei hier, weil wir müssen bei diesem Material natürlich die Zeit unbedingt im Auge behalten. Ich würde aber doch, wenn es in Ordnung ist, noch einmal so eine Kritik an dieser Stelle äußern. Gehört es denn nicht irgendwie doch zum Grundvollzug des Glaubens, dass ich sage, ich glaube an Gott. Das ist ein personaler Glaube. Ich setze irgendwie so meine Lebenskarte auf oder mein Leben auf seine Karte. Ich in einem existenziellen Akt der Hingabe hänge ich mich an diesen Gott. Und jetzt ist doch irgendwie da wie mitgesetzt, und er ist dieses Vertrauens auch würdig. Er kann die Welt, die er erschaffen hat, auch irgendwie halten, schützen. Er kann sie zum Ziel führen. Mhm. Deine Doktorarbeit trägt den Titel Gott ist ein Abenteurer.
Ja, genau.
Genau. Und im Hintergrund schwebt ja dann schon so ein bisschen die Frage, das ist alles nett und man kann das sehr spielerisch denken und ich habe da auch große Affinitäten und finde diesen Abenteuergott auch in weiten Teilen, ja, also der ist echt an vielen Stellen erheblich glaubhafter. Aber dann kommt manchmal so schon so der Gedanke auf, ein Gott, der nicht alles kann. Und ein Gott, der auch nicht alles weiß und der jetzt irgendwie dann doch auf andere Weisen zu seinem Ziel kommt, müsste man nicht doch ernst machen und sagen, nee, also so wirklich zuverlässig, so robust seine Heilsversprechen einlösen, das kann der offene Theismus letzten Endes nicht mehr denken. Da spielt für mich einfach, da kommt für mich etwas auf. Ich habe das mal bei Hans-Urs von Balthasar wunderbar gelesen, ne? Also deswegen, ich bin da hin und her gerissen. Hans-Urs von Balthasar hat in einem Aufsatz über die Kirche, da hat er einmal deutlich gemacht, eben ausgehend von Jesus, dass er sagt, es gibt, wenn man das jetzt betrachtet, Gott wird Mensch, sagt er, es gibt eine Art Zerspannung zwischen Ewigkeit und Zeit, aber Gott ist nicht zerspalten, sondern Gott ist hier ganz bei sich, weil er den freien Einsatz vollendet, den er bei der Schöpfung begann. Also, Gott ist mit der Schöpfung ein Risiko eingegangen, weil er entlässt die Schöpfung in die Freiheit. So, und jetzt kommt er selber, steigt in sein Abenteuer ein, also er wagt sich selber als Einsatz, ja, und jetzt, wenn er wirklich Mensch wird, steigert er diesen Einsatz maximal. Mehr kann Gott nicht einsetzen als sich selbst. Also der das Weltabenteuer begonnen hat, wird Teil seines eigenen, oder jetzt, ein Teil seines eigenen Abenteuers. Ne? Und dann sagt von Balthasar Folgendes, als hätte er als Schöpfer mit sich selbst gewettet, dass er das scheinbar Unmögliche durchführen kann, in sich stehende geschöpfliche Freiheiten schaffen und sie trotzdem nicht verloren gehen lassen. Ja. Ich finde, der offene Theismus erklärt mir wunderbar, wie charmant das ist, dass Gott ein Abenteurer ist, der die Schöpfung in die Freiheit entlässt. Würdest du nicht auch sagen, dass er uns nicht verloren gehen lassen kann? Du hast es gesagt, Gott ist zwar raus aus der Nummer, er kann nicht alles, aber leider gehen wir dabei verloren. Ist Gott nicht doch ein leichtfertiger Zocker, ein Gambler, ein... Hat er nicht zu viel riskiert?
Also das ist für mich sogar eine oder die entscheidende Frage im offenen Theismus. Weniger noch als das, was du, Thorsten, gesagt hast, die Frage des persönlichen individuellen Leides. Weil da natürlich kann man sagen, ja, du hast gesagt, die Massivität des Leides und die Virulenz von Leiderfahrungen macht das fraglich, ob das wirklich eine hilfreiche Perspektive ist, dass Gott sich auf ein Abenteuer einlässt. Aber da könnte ich sagen, es ist eine legitime Frage, aber da gibt's ja ganz viele zwischenmenschliche Analogien. Wenn Menschen heiraten oder in eine Beziehung treten zueinander. Da, es gibt ja Geschichten von Beziehungen, von Ehen, die in einer derartigen Schlammschlacht und in derartig traumatischen, verletzenden Ereignissen enden, dass natürlich Menschen zum Schluss kommen könnten, hätte ich das gewusst, hätte ich mich auf diese Beziehung gar nicht erst eingelassen. Und doch würden sie doch sagen, irgendwie, dass die Liebe ist quasi das Risiko wert, dass etwas auch eskalieren könnte. Und dann müssen wir sagen, dann ist Gott mit der Schöpfung ein Risiko eingegangen, das wirklich auch Chancen hatte, in einer ganz wüsten Weise zu eskalieren. Ich finde, da könnte man sich dann eben in der Hoffnung retten, dass Gott die Geschichte eines jeden Menschen irgendwie jenseits dieses Lebens zu einem guten Ende erzählen kann, dass er quasi heilsam wieder einwirkt und so weiter. Aber wenn man an dieser Fähigkeit Gottes zweifelt und sagt, ja, kriegt er das dann überhaupt hin? Kann er das überhaupt garantieren? Und die offenen Theisten wollen ja gerade, das ist eines der zentralen Anliegen des offenen Theismus, dass sie die Prozesstheologie dafür geißeln, dass die das eben nicht können. Also, und es gibt viele Prozesstheologen, die das auch zugeben und sagen, nein, also unter prozesstheologischer Perspektive könnte das Ganze auch an den Arsch gehen. Also das garantieren kann man das nicht, weil Gott nur locken und werben kann und die Schöpfung, die Materie, die einzelnen Entitäten sich dem Werben und Locken Gottes auch widersetzen können, könnte es sein, dass eigentlich nichts von dem, was Gott mit der Schöpfung beabsichtigt hat, auch zur Vollendung kommt. Und die offenen Theisten sagen, nein, wir müssen an einem Gott festhalten, der irgendwo wenigstens noch die Fähigkeit behält, vereinzelt einzugreifen und dann auch am Schluss das Ganze zu einem guten Ende zu führen. Ich glaube, ich habe mich damit auch eingehend beschäftigt, ich glaube, es geht nicht auf im offenen Theismus. Sie können das auch nicht garantieren. Und die Frage ist jetzt, was macht man damit? Kann man nicht jenseits der Garantien an der festen Hoffnung festhalten, dass die Liebe Gottes das letzte Wort haben wird? Also von der Auferstehung Jesu her auch, dass der Tod und das Leid nicht den letzten Sieg davontragen werden, sondern dass die Liebe Gottes das letzte Wort haben wird. Aber das ist keine Garantie, sondern es ist eine Hoffnung. Der versucht, das zu garantieren, also die Calvinisten, das wäre ja wieder der Gegenentwurf, den die offenen Theisten vor Augen haben, die sagen einfach, nee, Gott hat alles derart minutiös in der Hand, dem entgleitet gar nichts. Und die versuchen das dann systemisch quasi zu garantieren. Und dann darfst du wissen, da kann überhaupt nichts dazwischen kommen. Aber das ist ja dann auch irgendwie nicht mehr Hoffen und Glauben, sondern das ist dann eigentlich ein sehr brachialer Versuch, das Ganze auf die sichere Seite zu bringen.
Also ja, da sind wir jetzt nah beieinander, weil ich komme ja aus so einer Geschichte mit Luther und überhaupt und so. Und für Luther war das ja eine große Frage, ne? Das Leid, das Schicksal und so. Und er hat im Grunde sehr anti-offentheistisch gesagt, nicht? Wir müssen daran festhalten, dass Gott alles in allem wirkt. Wenn Gott nicht alles in allem wirkt, wäre er schwächer als das Schicksal. So, der Gott des offenen Theismus wäre schwächer als das Schicksal, weil das Schicksal die Realität, die Wirklichkeit, die Gesetzmäßigkeit des Universums, die fügen alles zu. Und wenn Gott unter denen ist von Macht, dann wäre er ein lächerlicher Gott. So, darum Luthers These, nein, Gott ist nicht schwächer als das Schicksal. Er ist das Schicksal, er wirkt alles in allem. Und so ist Gott für uns unerforschlich, fürchterlich, ein verborgener Gott, etwas, was wir nur fliehen können. Wir müssen irgendwo daran festhalten, Gott ist der, der alles in allem wirkt, aber darüber nachdenken macht wahnsinnig. Wir müssen uns an den Gott halten, der uns in Christus entgegenkommt, als Backofen voller Liebe, als der, der an unsere Seite tritt. Und das ist ein Vertrauen, eine Hoffnung, eine Zuversicht, dass dieser Gott der Liebe uns herausretten wird aus dieser Welt. So, wir können diesen Gott der Liebe aber auch nicht trennen vom Schöpfer dieser Welt, der als Schöpfer letztlich die Gesamtverantwortung für das Ganze tragen muss. Mhm. Und ich finde, der Vorteil der Konzeption ist, also ihr Nachteil ist klar, du kannst es nicht erklären, kannst es nicht zusammendenken. Ja. Der Vorteil ist, in allem Unverständlichen, Grausamen hast du jemanden, den du anklagen kannst. Das Buch Hiob, die Psalmen, viele Bibelbücher sind ja voll davon. Irgendjemand kannst du anklagen, irgendjemand kannst du anschreien. Warum? Mhm. Ist jetzt nicht so ein doller Trost, eine Welt ohne Leid wäre besser. Aber ein bisschen Trost finde ich eigentlich doch. Dass du umgehen kannst, auch mit dem Chaotischen, und trotzdem eine Hoffnung hast. Und da war ich lange unterwegs, bin es irgendwie auch, bin ja aber in einer Phase, wo ich gern auch alles zur Disposition stelle. Aber im Grunde komme ich daher und es spricht mich schon noch an.
Mhm. Gut, wir können natürlich jetzt Luther nicht hier großartig diskutieren. Ich bin an der Stelle aber echt auch gespalten, weil ich finde, man kann sich da auch sehr einfach machen. Man kann in den Deus Absconditus die absurdesten Dinge über Gott reinwerfen. Und wenn es dann heiß wird und mal ein bisschen diskutiert wird und auch mit Vernunft zugehen soll, dann machen die Leute immer den Deckel drauf und spielen die Trumpfkarte, ja, Gott ist halt nicht erkennbar. Ne? Und dann sage ich, ja, dann hättest du schon vor einer Stunde aber auch einfach das überhaupt gar nicht von Gott sagen müssen, was du jetzt sagst. Ne? Die Fluchtbewegung, die Luther dann vollzieht von dem Verborgenen zu dem offenbaren Gott am Kreuz, finde ich auch total, auch lebenstauglich, weil das widerspiegelt für mich ganz stark auch meine eigene Bewegung, also ja, offen und ehrlich. Ja. Ich war in den letzten Jahren oft mit Situationen konfrontiert, wo ich da stand und dachte, ja, was habe ich jetzt? Ich habe gar nichts anderes. Also es bleibt mir fast nichts anderes übrig, als mich zu dem hinzufliehen, was mir irgendwie von Gott her klar ist. Und das ist eben, wie du gesagt hast, in dieser Geschichte, die uns da erzählt wird von Jesus, da gibt es dann eben dieses schlimme Ereignis, da steht Gott mit mir auf meiner Seite, wenn er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also dieser ohnmächtige Gott. Aber es leuchtet auch etwas auf, dass in dieser Ohnmacht das Böse, die lebensverderbenden Mächte des Lebens so nicht das Letzte haben. Und das finde ich, für meinen Glauben fand ich das dann wiederum auch sehr, sehr hilfreich. Ich denke, ich würde gar nicht mehr glauben, ohne dass ich immer wieder diese Bewegung auch vollziehen würde. Aber ich finde halt, Gott und der Teufel rücken da bei Luther ja so nah beieinander. Also er kann ja dann doch Dinge sagen, wo ich sage, oh, schweig. Ne? Also,
ja, aber es steht in der Bibel, würde Luther sagen. Ja. Ich schaffe Licht und ich schaffe Finsternis. Ja, Jesaja. Ja. Ist ein Unheil in der Stadt, was Gott nicht wirkt, Amos. Ja, also genau. Luther sagt immer, ich folge der Bibel und er verzichtet darauf, es zusammenzukriegen. Es ist ein Systemverzicht, es ist ein Erklärungsverzicht, es ist ein klares Wissen, das ist ein Glaube ist. So ein Glaube, der sich auf die Vertrauensseite schlägt, aber nicht verschweigt, dass Gott wirklich auch unheimlich, furchterregend, unermesslich, überwältigend irgendwo ist. Ha, ich komme da doch ganz gut mit klar. Und ich glaube, prozesstheologisch kann man das schon einholen, denn am Ende ist immer die Wirklichkeit der Maßstab. Ne? Wie viel Wirklichkeit können wir ertragen? Können wir das irgendwie klar zulassen oder so? Und die Wirklichkeit ist nicht unbrutal. Sie tötet Tag und Nacht. Das macht sie. Ne? Und darin Gott in irgendeiner Weise zu sehen, kommt man ja auch nicht dran vorbei. Ne?
Ja, also da würde ich gar nicht mehr mitgehen, aber ich glaube, es egal, wie man das dreht und strickt und wendet, man kommt nicht ohne Unerklärlichkeiten aus. Ich würde einfach sehr viel lieber, also ich kann mit diesem vor Gott, zu Gott fliehen und mit diesem Deus abs conditus überhaupt gar nichts anfangen. Ich finde das ganz, ganz fürchterlich und schrecklich und verabscheuenswürdig.
Jetzt haben wir
ja, Pep. Wirklich, jetzt. Ja, wirklich jetzt. Weil, ja. Das finde ich, weil ich, also zumindest mit dem Gegensatz, natürlich habe ich überhaupt nichts einzuwenden gegen die Überzeugung, dass Gott noch mal viel mehr ist, als wir in Jesus Christus sehen können. Aber er ist eben nicht etwas ganz anderes. Und schon alleine die Andeutung, dass Gott quasi irgendwie auch noch das Gegenteil dessen sein könnte, was sich in Jesus Christus zeigt, oder dass seine Allmacht quasi dann doch noch einen Überwältigungsmodus hat, der in Jesus Christus einfach unterdrückt wurde oder so. All diese, Andeutungen, da würde ich überhaupt nicht mehr mitgehen. Aber ich fand das interessant, wie du das vorhin gesagt hast, Thorsten. Es kommt dann drauf an, wo man jetzt die Ungewissheit oder die Geheimnishaftigkeit oder so, wo man die auf wo man die lokalisiert. Ich wäre sehr viel eher bereit zu sagen, ich halte mich an den Gott, der in Jesus Christus geoffenbart ist, und dann werden mir aber bestimmte biblische Überlieferungen und bestimmte Aussagen, die über den Gott nicht nur, aber auch und vor allem vielleicht der hebräischen Bibel getroffen werden, werden mir halt einfach schleierhaft und unerklärlich oder sogar unheimlich und unsympathisch. Ich würde die Unerklärlichkeit oder Geheimnishaftigkeit lieber dort unterbringen, als zu sagen, ich nehme das für bare Münze und dann wird mir halt irgendwie Gott selber unerklärlich, oder dann kommt nicht nur eine Ambivalenz, sondern auch ein richtiger Riss und Bruch ins Gottesverständnis selber hinein, eben vor Gott, zu Gott flüchten. Wie soll ich mich zu einem Gott, also, ja, da habe ich
wirklich. Jetzt verselbstständigst du den verborgenen Gott, was man ja gerade in die. Also, verborgener Gott heißt ja nicht, es ist ein anderer Gott, sondern es heißt eine Erfahrung, in der ich Gott nicht rausrechnen und nicht entschuldigen kann, in der ich ihn aber auch nicht erkennen kann. So, diese Spannung auszuhalten, ich kann nicht so tun, als wäre diese Welt nicht irgendwie von Gott, aber in dem, was mir in dieser Welt und damit implizit auch vom Schöpfer begegnet, finde ich sein Angesicht nicht. Es bleibt mir verhüllt, verborgen, gruselig und so. Das finde ich schon, wenn man das wegleugnet oder so, versucht man Gott immer zu verteidigen, zu rechtfertigen, zu entschuldigen. Ja, hat das nötig? Na, dann finde ich die großen biblischen Geschichten wie das Buch Hiob, die finde ich da sehr eindrücklich, wo Gott ja in der Tat nicht leicht zu greifen ist. Und am Ende ist er aber derjenige, der hinter allem, auch wenn du es nicht klarkriegst. Die Verselbstständigung eines bösen Gottes neben eines guten Gottes, das geht natürlich
ja gar das wäre auch der, ne? In meinen Augen der Unterschied. Ja. Also der Calvinismus, dieser Hyperkalvinismus hat das dann gemacht, wo Luther sich ja
vor... Die würden es nicht so sagen, aber ich ja.
Ich interpretiere ja, das so, dass genau. Die das hochgezogen haben in eine Gotteslehre, wo in Gott letzten Endes dieser Dualismus zwischen Gut und Böse wirklich zu stehen kommt. Das ist dann ein beeindruckend wasserdichtes System, mit dem kannst du tatsächlich dann auch das, was auf dieser Welt geschieht, aus dieser Perspektive Gottes heraus erklären. Und ich finde eben, und deshalb ahne ich eben, dass letzten Endes, auch wenn man es nicht rausrechnen kann, aber dass letzten Endes doch dieser Gott, der ein glühender Backofen voll Liebe ist, vom Himmel auf die Erde reicht, das ist dann eben doch das, wo Luther sagt, das ist er eigentlich. Er kann es halt nicht rausrechnen. Und ich finde es aber aller Ehren wert, wenn es dann auch TheologInnen gibt, die versuchen, doch, wir rechnen das nach. Wir machen ernst und sagen, Gott ist Liebe und alles andere ergibt sich dann daraus. Freunde, wir müssen eine Schlussrunde hinbekommen. Was schlagt ihr für eine Schlussrunde vor? Was machen wir jetzt?
Aber wir brauchen einen Doppelpunkt, glaube ich. Ne? Okay. Wir haben gemerkt, wir waren Folge 1 bei Gottes Erfahrung. So, und jetzt haben wir versucht, ein bisschen zu erklären, und wie viel Theismus, wie viel Gotteslehre, wie viel Theologie geht. So, manchmal wäre es ja schön zu sagen, lass uns das ganz weglassen. Jeder vertraut auf Gott, wie er will und kann. Ich glaube aber, das ist zu wenig. Man muss sich schon irgendwie darauf einlassen, über Gott nachzudenken. Man kommt aber ins Offene und manche Spannungsvolle. Und das werden wir in den nächsten Folgen, glaube ich, immer wieder mal streifen. Also Doppelpunkt.
Ja, Doppelpunkt, auf jeden Fall. Manu, mich würde noch interessieren, offener Theismus, man hat jetzt gemerkt, wunderbar differenziert, Wo würdest du denn mutig sagen, hat dir diese Gottesvorstellung in deinem Leben und auch in deinem Glauben, wo hast du da ganz konkret und ganz praktisch am meisten von profitiert?
Also ich würde schon sagen, dieser Grundgedanke eines Gottes, der sich mit dem Menschen und mit seiner Schöpfung auf eine Reise begibt, in eine echte Geschichte hineinbegibt, das hat mir derart eingeleuchtet, dass ich Gott inzwischen gar nicht mehr anders denken kann. Also dass ich Gott eigentlich als Teilhaber der Menschheitsgeschichte und auch als Teilhaber meiner Geschichte denke. Und das hat ihn für mich schon sehr viel nahbarer gemacht, auch wenn es ihn natürlich in gewisser Weise auch, wie soll ich sagen, schwächer gemacht hat oder nicht mehr, ich nicht mehr an diesem Gottesverständnis festhalte, dass jetzt mein Leben vollumfänglich orchestriert und ich mindestens im Rückblick dann sagen kann, es ist gut, dass alles genauso gekommen ist, wie es gekommen ist und so, dass diese Überzeugung habe ich schon lange verabschiedet. Aber dafür begleitet mich so diese Überzeugung, ein geliebter Mensch zu sein, der von Gott nicht aus den Augen gelassen wird. So. Und das ist mir inzwischen wichtiger geworden, als so diese sehr abstrakte Überzeugung, dass alles nach einem minutiösen Plan verläuft. Also das ist für mich schon jetzt, also auch natürlich kann ich das, ohne das jetzt ausführen zu können, aber wirklich durch die Leiden und Schicksalsschläge auch meines Lebens hindurch ist mir das schon sehr wichtig geworden.
Vielen Dank, Manuel, dass du auch nochmal dieses offene persönliche Statement am Ende ja rausgelassen hast, wo halt deutlich wird, wir haben es hier nicht einfach mit einem zu tun, der mit Glasperlen theologisch rumspielt, sondern der das verbindet mit der eigenen Existenz, mit dem eigenen Leben. Mir bleibt einfach euch, liebe ZuhörerInnen, zu danken für die Aufmerksamkeit. Bleibt an unserer Seite, denkt weiter mit, macht weiter Vorschläge. Wir tüfteln das hier laufend aus und justieren nach. Es ist ein Doppelpunkt. Wir bleiben weiter dran. Wir sind Geistzeit. Und verabschieden uns für heute von euch. Ciao.
Ciao. Tschüss.